Ja, guten Abend allerseits. Ich habe vor einigen Wochen von dir, Renate Künast und Fritz Kuhn, einen Brief bekommen, dass ich auf einer Tagung der Fraktion der Grünen zur Verfassung und zu 20 Jahren friedlicher Revolution reden sollte. Es stand dort das, was jetzt auch im Programm hier zu lesen ist, als Motto: Die Revolution ist tot, lebt die Demokratie. Und ich habe das so grübelnd flüchtig überlesen und habe das irgendwie aufgenommen zunächst. Also die Demokratie sei tot und es lebe die Revolution. Und ich bin mir nicht ganz im Klaren, welches der bessere Titel, Untertitel für meinen Vortrag wäre. In der Situation, in der wir uns heute befinden. Also zunächst, die Revolution ist tot. Für mich waren die Herbsttage des Jahres 1989, für meine Familie, unseren Freundeskreis, die aufregendsten und interessantesten unseres Lebens. Das ist nur noch Erinnerung. Die erlebnisgeladenen und bis zur Erschöpfung mitgestalteten Wochen des Aufbruchs aus Bevormundung, aus Disziplinierung, der Langeweile, der Kinder besonders in der Schule, die für uns das DDR-Leben bedeuteten. Das gilt wohlgemerkt für den öffentlichen Raum der DDR. Das private Leben war reich und ermöglichte uns zum Beispiel den Aufbau eines weit verzweigten Freundeskreises, aus dem sich im Herbst 89 dann auch das neue Forum speiste. Und es gab viele, viele andere solcher basisorientierten Bewegungen, die meist nichts voneinander oder nicht viel voneinander wussten. Es ist heute nur noch schwer zu vermitteln, welch tiefer Ernst die Menschen erfüllte und dabei eine geradezu karnevaleske Hochstimmung das begleitete. Das war so ein Paradox der Stimmung. Und es waren dann ein paar Wochen konkreter Utopie, als Menschen, die sich zuvor nie gesehen hatten, spontan in Kontakt miteinander traten und engagiert politische Diskussionen über die Gestaltung der Zukunft auf der Straße, in der Öffentlichkeit, überall entfachten. Einen schwachen Erinnerungsabglanz dieser Zeit vermitteln neben vielen anderen Film- und Druckdokumenten, die vom großen Berliner Auftritt, von der Berliner Demonstration vom 4. November 1989. Eben dies Paradox. Das war einerseits eine Muppet-Show, eine Commedia dell'arte mit den Charakterpuppen, die da als Symbol des alten MFS, noch nicht PDS, SED, Politbüro und so weiter auftraten und dann andere bürgerbewegte Künstler, Schauspieler. Das war ein Theaterstück, aber das, was das Volk dann aus dieser Demonstration gemacht hat, das wurde für uns alle, die wir dabei waren, als Aufbruch in die Zukunft erlebt. Und tatsächlich war es doch eigentlich der Abgesang auf die alte DDR. Was dann mit der Maueröffnung ausgelöst wurde und ein Jahr währte, war das Abschiedsjahr der DDR. Ein Jahr, wie sie vorher keines erlebt hatte. Mit einem öffentlichen Raum, in den jeder eintreten und zur politischen Gestaltung beitragen konnte, in dem Bevormundung und Zensur vergessen waren. In den Schulen wurde Freiheit anstelle von Disziplin und Drückebergerei eingeführt. Auch für die Medien war es ein großes Jahr, endlich einmal berichten zu dürfen, was man wirklich sagen wollte. Als Erinnerung an all das behalte ich das Hochgefühl, was es bedeutet, wenn wirkliche Demokratie gelebt wird und wenn das Volk dabei mitmacht und nicht miesepetrig vom Fensterbankkissen zuschaut. Es muss betont werden, was heute gern nach hinten rutscht, dass der friedliche Aufstand von 1989 eine historische Leistung eben nicht nur der DDR, sondern aller Völker Osteuropas gewesen ist und dass die Öffnung der Berliner Mauer nicht das einzige Kerndatum dieses historischen Prozesses ist, sondern dass es entscheidende Bewegungen vorher gegeben hat, ohne die unser Aufbruch in die Freiheit nicht möglich gewesen wäre. Petefi-Club, ja, das gehört sich, Petefi-Club, Helsinki-Komitee, Solidarność, Charta 77. Meine emotionsgefüllte Erinnerung an diese Tage blendet natürlich die Elemente des Illusionären erst einmal aus. Sie zeigt mir nur die helle Seite. Ich muss mal ein deklaratives Gedächtnis aufrufen, um hervorzuholen, was das Jubeljahr dann auch noch gebracht hat. Da tauchten die ersten Nazis aus der Versenkung auf. Da sicherte sich eine untergehende Herrschaftsklasse emsig die Pfründe und die politische Zukunft. Da versuchten die Mitarbeiter des Schnüffelstaats, die Spuren der Schnüffelei schnellstmöglich zu beseitigen, um weiß gewaschen wieder von vorn antreten zu können. Wirtschaftsberater, Lobbyisten, Werbefachleute traten auf den Plan, die vorher bei COCO, MFS, Staatsbank und Plankommission tätig waren. Ganze Volkskammerfraktionen nach der Wahl vom März wechselten von einer Sitzung zur nächsten ihre Trabanten in neue Audi 80 Limousinen ein. Karrieristen erfüllten, wo in Zukunft Macht und Einfluss sein würden, und besetzten die entsprechenden Positionen. Banken, Energiekonzerne und Medienverbünde wanderten ein und gestalteten die Zukunft nach ihren Rezepten. Eine frei gewählte Volkskammer wischte den Verfassungsentwurf und die Idee einer verfassunggebenden Versammlung vom Tisch und mogelte sich mit ein paar löcherigen Verfassungsgrundsätzen bis zu Währungsunion und deutschen Einigungsvertrag und der Errichtung der Treuhandanstalt durch, setzte das Grundgesetz in, wie es in Artikel 23 hieß, in anderen Teilen Deutschlands nach deren Beitritt in Kraft und half damit das Versprechen des Grundgesetzes Artikel 146 zu kassieren, indem es noch heute heißt, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Auf diesen Tag warten wir heute noch. Ja, es trifft zu. Wir Deutschen warten, anstatt zu handeln. Wir warten auf ein Geschenk, das uns für den Sankt-Nimmerleins-Tag versprochen wird. Wenn es nämlich irgendeine Macht geruht, uns eine Volksabstimmung um die Inkraftsetzung einer neuen Verfassung zu gestatten. Das Volk hält bittend die Hand auf. Hut ab, Majestät, vor den Märzgefallenen von 1848. Dieser Befehl gehört nicht mehr zu seinem Wortschatz. Heute nun, zwei Jahrzehnte später, nach den turbulenten Tagen dieses Herbstes 89, stellt sich also die Frage, die mir die Bundestagsfraktion der Bündnisgrünen gestellt hat. Die Revolution ist tot, lebt die Demokratie? Ja, doch, selbstverständlich. Wir haben Demokratie im deutschen Land. Wir haben ein Grundgesetz, das wir zwar nicht beschlossen haben, das die Grundrechte aller Menschen und die Staatsbürgerrechte aller Deutschen gleichwohl definiert, das einen föderalen Bundesstaat aller deutschen Länder garantiert, freie Wahlen zu Parlamenten in der Form einer repräsentativen Demokratie ermöglicht, die staatsrechtliche Machtverteilung regelt und über dessen Auslegung ein Bundesverfassungsgericht wacht, das hohes Ansehen genießt und oft schon das letzte entscheidende und oft sogar weise Urteil gefällt hat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, verwirklicht sich allerdings nicht nur in Wahlen, sondern auch in Abstimmungen, Artikel 20. Und ausgehend tut es in der Realität nur in dem Sinne, dass das Volk regelmäßig seine oberen Repräsentanten wählen und nach 4 Jahren auch gelegentlich wieder entlassen kann. Dies allerdings nur indirekt auf Parteilisten und mit Beschränkungen, die eine spontane politische Bewegung, eine Bürgerbewegung schwierig bis unmöglich machen. Gleichwohl, erst einmal festgehalten, ich fühle mich als freier Bürger, ich kann meine politische Meinung unbefangen darlegen, ich kann das Land freizügig verlassen, wieder betreten, ohne ausgebürgert zu werden. ausgekauft zu werden, kann Vereine und sogar Parteien gründen, kann ein Gewerbe eröffnen, habe manche Abwehrrechte gegen staatlichen Eingriff und muss nicht jeden Vertreter der staatlichen Macht, jeden Polizisten als Untertan entgegentreten. Es gibt Millionen Menschen in dieser Welt, die diesen Zustand, den ich ja nur skizziere, als politisches Paradies begrüßen würden, wenn sich ihr Heimatland dazu durchringen könnte. Und wir können uns freuen, zusammen mit den anderen Völkern im östlichen Mittel- und Osteuropa, dass wir den Weg zu diesem Zustand im Herbst 1989 gemeinsam eingeschlagen haben. Unsere Demokratie lebt also. Sie lebt, weil ich mit vielen anderen in diesem Land leben möchte, weil ich auch wünsche, dass meine Kinder und Enkelkinder hier leben können und sich zu diesem Land und zu seiner politischen Verfassung bekennen können. Ich unterstütze auch aus voller Überzeugung den Weg zu einem geeinten föderalen Europa, den unser Land bestreitet, und bin auch bereit, alle Misshelligkeiten zu erdulden, die der schwierige europäische Einigungsprozess mit sich bringen mag. Und trotzdem, hier stimmt doch etwas nicht mit dieser Demokratie. Unser Land ist in einen richtigen Krieg am Hindukusch verwickelt, ohne dass der Souverän, das Volk, auch nur ein einziges Mal etwas dazu entschieden hätte. Unsere Wirtschaft gerät in eine globale Krise, in die Steuergelder in schwindelerregenden Türmen als Rettungsgelder gestopft werden, ohne dass die zahlenden Bürger auch nur einmal um irgendeine Art von Einverständnis gefragt werden. Da ist es also möglich, dass unter dem Banner der grundgesetzlichen Freiheit des Wirtschaftens gigantische Spielgeldsummen verzockt werden, ohne dass die Betroffenen, die es jetzt mit Arbeitsplatzverlust und wirtschaftlicher Not ausbaden werden, auch nur erfahren haben, was eigentlich da vor sich geht. Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt, so hieß es, und genau dort ist sie also zugrunde gerichtet worden. Von Verantwortlichkeit für fremdes Eigentum, zum Beispiel Spareigentum, und vor weitreichenden Entscheidungen aus kurzfristigen Motiven sollten wir nicht reden, hieß es immer, uns nicht einmischen, das könnten andere besser. Es steht die Frage dringend an, ob nicht an der Demokratie, der Wirtschaftsverfassung unseres Landes und unserer Europäischen Union dringend Arbeit notwendig ist. Ich formuliere das alles ganz klar aus dem Bauch. Ich habe einen anderen Beruf und kann keine ausgearbeitete Fachstrategie präsentieren, was hier zu tun ist. Aber dass ein solcher Kongress aktuellen Anlass hat, einmal nachzufragen, ob die Verfassungswirklichkeit, die gelebte Demokratie tatsächlich so ideal ist, wie sie die Sonntagsreden darstellen, das ist meine Überzeugung. Es kann nicht richtig sein, dass das, was wir erleben, es mit sich bringt in unserer Verfassung, dass wir bei Fragen, die uns existenziell unmittelbar betreffen, niemals an den Entscheidungen beteiligt werden. Ich habe die Besorgnis, dass die Demokratie, die sich in unserem Verfassungsstaat realisiert, sich als nicht stabil erweisen könnte. Alte Bundesrepublikaner erklären mir mit Stolz, welche Krisen die Bundesrepublik überstanden habe und wie gefestigt sie im Laufe der 60 Jahre geworden sei. Da wird der Tag vor dem Abend gelobt. Es ist für mich zweifelhaft, ob die Demokratie in unserem Land wirklich voll widerstandsfähig wäre, wenn eine fundamentale, eine existenzielle Herausforderung käme. Unsere Großeltern, meine Großeltern meine ich natürlich, für viele Zuhörer sind es jetzt schon die Urgroßeltern, meine Großeltern jedenfalls jetzt als Staatsvolk und Gemeinschaft freier Bürger angesprochen, konnten oder wollten ihre Weimarer Demokratie nicht verteidigen, als sie zum Ende der 20er Jahre in ihre größte Krise geriet. Werden wir einer existenziellen politischen Herausforderung gewachsen sein, wenn sie genau wie 1929 global eintritt? Auf die technischen Haltepflöcke des Grundgesetzes und dem angehängten Wahlgesetzen, die 5%-Hürden und die konstruktiven Kanzlermisstrauensvotum würde ich mich jedenfalls nicht verlassen wollen. Und wie eine wirkliche Herausforderung aussehen würde und wie ihr zu begegnen sei, Das wissen wir trotz mancher Krisenerfahrung eben nicht genau. Auch da ist die Zukunft offen. Und ob wir die Kraft aufbringen würden zu dieser Begegnung, auch das ist unsicher. Jedenfalls haben wir viel zu viel von unserer gepriesenen Macht als Souverän aus den Händen gegeben. Wir lassen viel zu sehr zu, beispielsweise, dass die politische Macht indirekt ausgeübt wird. Wir lassen uns gefallen, dass es nahezu unmöglich ist, existenzielle wichtige politische Fragen direkt mitzuentscheiden. Wir murren, aber unternehmen nichts dagegen, dass unter dem Grundgesetz die Demokratie zur Parteiendemokratie geworden ist, dass die Parteien sehr viel mehr an Macht erringen konnten als zur Mitwirkung an der politischen Willensbildung, ihrem Verfassungsauftrag, notwendig ist. Die weitgehende Auflockerung der Gewaltenteilung ist nach meiner Meinung besorgniserregend. Legislative und Exekutive sind nur noch unscharf getrennt. In den ersten Reihen des Parlaments sitzen die Vertreter der Exekutive, Kanzler, Minister, parlamentarische Staatssekretäre und die ihnen zuarbeitenden Gehilfen als Legislative kostümiert, stimmen über die eigenen Positionen und Entschlüsse und Gesetzentwürfe ab und bügeln die Kontrollinstanz, das ja eigentlich nur die Opposition sein könnte, mit Mehrheit sicher ab. Die Kandidaten der obersten repräsentativen Funktionen, der Bundespräsident, und für die obersten kontrollierenden Staatsfunktionen, das Verfassungsgericht, werden ebenfalls von den gleichen Parteien ausgesucht und nach Proporz ausgehandelt. Das Ganze nennt sich Gewaltenteilung. Die Anforderungen an eine politische Laufbahn in diesem System sind so stark von jahrelanger Netzwerk- und Klickenbildung im Parteiensystem abhängig, dass wirkliche Sachkompetenz in irgendeinem Fachberuf auf die Dauer verloren gehen muss, wenn man sich zur Ochsentour entschließt. Die politische Macht und ihre Ausübung sind zu einem Berufsstand geworden. Das kann nicht die Intention einer demokratischen Verfassung sein. Und es war ganz bestimmt nicht der Inhalt und das Ziel unserer politischen Vorstellung von 1989, die ja gerade den Berufsstand des SED-Kaders als Entscheidungsinstanz über das Leben der Untertanen abschaffen wollte. Bärbel Bulley ist seinerzeit viel gescholten worden für ihren Ausspruch, dass die 89er Gerechtigkeit wollten und den Rechtsstaat bekamen. Ich will den Ausspruch hier nicht kommentieren, sondern in der Intention umformulieren. Wir haben Grundrechte, wir haben Freiheitsrechte, wir haben Bürgerrechte erreicht, die wir auch aktuell energisch verteidigen müssen. Aber das Recht der politischen Mitwirkung in wesentlichen Fragen wurde der Basis, dem Volk, suspendiert. Suspendiert, nicht kassiert. Denn die Verfassung erlaubt ja direkte Demokratie. Und zu den wesentlichen Fragen zählt nun einmal die Wirtschaftsverfassung und Fragen wie die, wie eine existenzielle Lebenskrise der Gesellschaft zu handeln sei. Meine Frage an diesen Kongress ist auch, ob das repräsentative Mandat des Parlaments wirklich die Entscheidungskompetenz für einen unerklärten, verschämt als Befriedungsaktion deklarierten Krieg auf einem tausende von Kilometer entfernten, unwegsamen Gelände beinhaltet. Ich meine nein und plädiere aber, da ich nicht ausschlaggebend bin in einer solchen wichtigen Frage, für ein direktes Plebiszit. So dumm ist der deutsche Michel nicht, zu entscheiden, um was es hier geht. Wer definiert die Grenzen der repräsentativen Demokratie, wo sie sich zurücknehmen muss oder zurückgeschoben werden muss? Und wohin gehört die Volksabstimmung in wichtigen Entscheidungsfragen? Das sind meine Fragen an einen Verfassungskongress, dem ich gute Antworten wünsche. Als nunmehr Alt-98er lautet mein Fazit, die osteuropäische Bürgerbewegung von 1989 hat ein gescheitertes Gesellschaftsmodell abgeschafft, hat einen historischen Erfolg erkämpft, hat sich Rechte erkämpft, aber mehr Basisdemokratie und mehr Demokratie in der Wirtschaft hat sie nicht erreicht. Geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten's besser aus? Nein, so resigniert wie das berühmte Alt-48er-Lied sehe ich die Bilanz natürlich nicht. Aber dass die Enkelgeneration am Zuge ist, es besser auszufechten, das möchte ich doch unterschreiben.